Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Ich freue mich wieder über alle, die mir zuhören. Heute geht es um Sozialismus. Also um eine besondere Form des Kollektivismus. Ich denke, das, was ich hier sage, trifft eigentlich auf jeden Kollektivismus zu. Doch das, was uns heute beschäftigen soll, ist der Sozialismus in seinen verschiedenen abgeschwächten Formen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, warum funktioniert er eigentlich so lange und mit so viel Zustimmung an so vielen Orten? Wir haben ganz hervorragende Argumente, warum er langfristig nicht funktioniert. Und zwar weder wirtschaftlich noch im sozialen, gesellschaftlichen und moralischen Raum. Beiden funktioniert er nicht. Auf beiden Bereichen ist der Sozialismus extrem zerstörerisch. Aber trotzdem ist er populär und trotzdem funktioniert er immer wieder sehr lange. Erstmal ganz kurz dazu, was ich unter Sozialismus an dieser Stelle verstehe. Das ist jetzt kein ausgefeilter Begriff, da würde ich wahrscheinlich schon die ganze Zeit dazu brauchen, sondern es ist erstmal ein Kollektivismus, also die Interessen eines Kollektivs, einer Masse von Menschen werden über die Interessen des Einzelnen gestellt. Es werden sehr viele Entscheidungen in einem solchen System getroffen, die politisch getroffen werden, die also dann mit Zwangsgewalt gegen den Willen der Einzelnen durchgesetzt werden. Es spielt gar nicht so eine große Rolle, ob das dann Mehrheitsentscheidungen sind oder so. Ja, es gibt demokratischen Sozialismus. Man sagt immer, das gibt's nicht. Nee, das gibt's. Aber der ist mindestens genauso gefährlich und auf der moralischen Ebene vielleicht sogar noch zerstörerischer. Und Sozialismus zeichnet sich von anderen Kollektivismen auch noch dadurch aus, dass es hier sehr stark um die Kontrolle, um wirtschaftliche Entscheidungen von Eigentum, von Preisen, von Vertragsabschlüssen geht, die dem Kollektiv untergeordnet werden. Dass über die Ressourcenverwendung nicht auf der Basis oder nicht vorrangig auf der Basis privaten Eigentums entschieden wird, sondern auf der Basis politischer Entscheidungen im Sinne des Kollektivs, des Volks, was auch immer. Das ist ein ganz provisorischer Begriff von Sozialismus, der hilft uns aber hier erstmal weiter. Und erstaunlicherweise ist ein solches Denken ziemlich populär. Bei vielen auf der ganzen Welt. Neulich las ich von einer Kolumnistin, die sprach sogar über Kommunismus, und ich nenne ja hier keinen Namen in diesem Podcast ganz speziell, dass das einzige Problem mit dem Kommunismus sei, dass alle Versuche gescheitert seien, ihn umzusetzen. Ja, wenn das Problem wäre, wäre es ja schön. Aber leider leben die Versuche, verschiedene Kollektivismen umzusetzen, oft sehr lange. Und mit breiter Unterstützung von vielen, auch von vielen Intellektuellen, von vielen Politikern, von vielen Betroffenen sozusagen. Es ist also nicht so, dass der immer so schnell scheitert. Scheitert dann zum Schluss und die Folgen sind sehr dramatisch. Aber die interessante Frage ist eben auch, warum ist der Weg dahin zu Kollektivismen verschiedener Art oft so leicht im Bewusstsein der Menschen und warum hält das so lange? Und ich will ein paar Ursachen hier diskutieren. Oder ein paar Phänomene. Das erste ist das Wirtschaftliche. Eingriffe in individuelle Eigentumsrechte, zentrale Planung über Ressourcen, setzt immer erstmal voraus, dass diese Ressourcen da sind und in vielen Fällen, dass das Eigentum von jemand geschaffen wurde, erarbeitet wurde. Also wirtschaftlich ist Sozialismus per se immer parasitär. Er saugt etwas aus, was bereits da ist. Natürlich werden auch physisch neue Dinge geschaffen unter sozialistischen Systemen. Aber da es ja keinen Preismechanismus mehr gibt, bleibt überhaupt vollkommen unklar, ob das, was geschaffen wurde, sozusagen einen wirtschaftlichen Zugewinn schafft, ob es nützlich ist. Das wird wieder politisch definiert, was nützlich und was nicht nützlich ist, im Sinne des großen Ganzen. Doch, schön für die Menschen, ein Problem sozusagen für die historische Entwicklung ist der Kapitalstock, den sozialistische Systeme übernehmen oder der für Schritte verwendet wird, die hin zu mehr Gemeineigentum, hin zu mehr zentraler Wirtschaftsplanung, hin zu mehr Eingriffen in Eigentumsrecht oder überhaupt die Vernichtung von Eigentumsrechten. Also das Kapital, was der Kapitalstock, der dazu da ist, der ist oft sehr groß. Und der ist nur aus einem einzigen Grund sehr groß, weil Unternehmen und weil Menschen, die ihre eigenen Interessen verfolgt haben, ihn in Kooperation, in Konkurrenz, jedenfalls auf der Basis freiwilliger Verträge, geschaffen haben. Und der ist oft so groß, dass er sehr lange hält und sehr lange den Eindruck vermitteln kann, dass das eigentlich alles ganz gut funktioniert. Dass das eigentlich ganz hervorragend funktioniert. Das nächste, was zum Gelingen jedes Sozialismus, nicht zum Gelingen, da wird es zu stark, aber zum Überleben jedes Sozialismus führt, ist, dass er beim Eingriff, bei dem Versuch, Menschen zu beeinflussen, selten kompletten Erfolg hat. Und wenn ja, dann nur relativ langsam. Auch dann, wenn brutale Mittel eingesetzt werden. Aber dann, wenn keine brutalen Mittel eingesetzt werden, wenn also sozusagen nur die öffentliche Debatte sich dahin verlagert, ja, wir sollten doch viel mehr kollektiv entscheiden und diese ganze Individualität und Egoismus, das ist fürchterlich. Das ist also auf diesem Weg und auf dem Weg der Regulierung, der Gesetzgebung passiert, der Eingriff in die Eigentumsrechte, dann überlebt immer noch furchtbar viel Unternehmertum. Und das Unternehmertum nutzt, oder Unternehmer nutzen jede Chance, die sich ihnen bietet, etwas zu tun, für das sie Abnehmer finden, wo sie mit Grundlage von privaten Verträgen denen etwas verkaufen können. Auch jede Regulierung bringt mit sich intelligente Versuche, sie zu umgehen. Noch jeder Eingriff in den Preismechanismus, der ja immer das Kauf- und Verkaufsverhalten abkoppelt vom tatsächlichen Ressourcenverbrauch, sondern politisch determinieren will, führt dazu, dass sich Chancen für Unternehmer ergeben. Ich erzähle ganz kurz eine ganz verrückte Geschichte, wie das in einem natürlich viel radikaleren Sozialismus passierte in der Sowjetunion. Dort haben sehr viele Unternehmer, die nannte man Schwarzhändler, sehr viel dazu beigetragen, dass die Leute überhaupt vernünftige Sachen zu essen hatten. Und das in bestimmten Regionen, wo das sonst nicht vorgesehen war oder aufgrund der Ineffizienz der staatlichen Systeme nicht hinkam, dass die Leute dort bestimmte Dinge bekamen. Es waren Schwarzhändler. Die haben auch daran verdient, natürlich, sonst hätten sie es ja nicht getan. Aber die haben zum Überleben beigetragen. Das ist in gewisser Weise zynisch oder eine List der Vernunft. Man könnte sozusagen global historisch sagen, das ist schlecht, dass es da noch Unternehmer gab, sonst wäre das System viel eher zusammengekracht. Das stimmt ohne jeden Zweifel. Moralisch ist es jedoch, denke ich, ein bisschen anders zu bewerten, weil Menschen nur einmal leben und sie die unternehmerischen Chancen nutzen sollten, die sich ihnen bieten und überhaupt die Chancen, unternehmerische, andere, wie auch immer. Ich erzähle dann gerne eine Geschichte, wo verschiedenste unsinnige Subventionen und Preismechanismen eine Rolle spielen. Noch zu Zeiten der Sowjetunion saß ich mal in einem Flugzeug neben einem Arzt aus Tbilisi, Georgien. Damals war es alles noch Sowjetunion. Der hatte 2 oder 3 riesige Reisetaschen dabei. Und ich fragte ihn, was denn da drin sei. Wir kamen so ins Gespräch so ein bisschen und so. Es stellte sich also heraus, er ist Arzt in Tiflis und er war nur für einen Tag nach Kiew geflogen und flog jetzt zurück. Und er war dort, um einzukaufen. Ich sage, was willst du denn da einkaufen in Kiew? Gibt es das Gleiche wie bei uns? Sagt er, nein, das ist anders, das ist Zuteilungswirtschaft. Und also es stellte sich jedenfalls heraus, es ist in Kiew, hat er ganz, ganz viele Dosen mit eingelegten Oliven gekauft. Das waren bestimmt Hunderte, würde ich sagen. Ich sage, was willst du mit den ganzen Oliven? Ja, die werde ich in Tbilisi auf dem Markt verkaufen. So, und hier kamen nun verschiedene absurde Subventionssysteme und Verteilungssysteme zusammen. Erstens, die Sowjetunion hat dann irgendwann angefangen, Oliven zu importieren, auch eingelegte. Ich weiß gar nicht mehr, von wo die kamen, ist auch egal. Und dann hat sie sie nach einem zentralen Schlüssel, Außenhandel war komplett monopolisiert, verteilt im Land. Es kamen dann in einigen großen Städten mehr Oliven an, als die Leute wollten. Die kannten das teilweise gar nicht, wollten das nicht. Und in anderen großen Städten, wie zum Beispiel Tbilisi, gehörte das zur Küche auch traditionell und die Leute wussten das, haben sie teilweise ein bisschen selber angebaut und so weiter. Und es wurde aber nicht nach irgendwelchen Präferenzen verteilt, wurden die Oliven verteilt, sondern nach Einwohnerzahl. Folglich hatte Tbilisi zu wenig, Kiew zu viel. Folglich bietet sich ein Einfallstor für Unternehmertum. Da würde man nun sagen, das Zeug hin und her zu fliegen, das ist doch Wahnsinn. Stimmt, aber die Flugpreise waren extrem subventioniert. Also Fliegen innerhalb der Sowjetunion war ziemlich billig. Man musste für viele Strecken überhaupt erstmal ein Ticket bekommen. Das kostete dann noch ein bisschen auf den üblichen Wegen. Aber dann konnte man das verkaufen. Und dieser Arzt, Tamas hieß er übrigens, hat dann an einem Sonntag auf dem Markt diese ganzen Oliven verkauft und damit an einem Sonntag mehr verdient, als er im ganzen Monat als Arzt verdient hat. Das nächste Irre im Sozialismus. Und all das hat er ausgenutzt und es gab nur Gewinner, zumindest auf der Ebene der Menschen. Leute bekamen Oliven, die sonst keine bekommen hätten. Er hatte Geld, Oliven vergammelten nicht in Kiew, weil sie dort keiner wollte und so weiter. Also, Unternehmertum. Und das, diese Geschichte kann man stark verallgemeinern. Überall, wo es unsinnige Eingriffe in den Preismechanismus gibt, die das, was Menschen freiwillig miteinander vereinbaren würden, konterkarieren, gibt es auf der einen Seite eine höhere Zahlungsbereitschaft als den administrierten Preis und auf der anderen Seite Anreize, diese Zahlungsbereitschaft zu nutzen. So einfach ist das. Und das betrifft übrigens den Wohnungsmarkt. Das betrifft ganz viel. Natürlich. Glaubt irgendjemand, irgendwelche Höchstmieten, Mietpreisbremsen und so würden den Mechanismus außer Kraft setzen, dass es für ein bestimmtes Gut mehr Interessenten gibt, als Angebot da ist und dass dann der Preis steigt? Das wird nicht so sein. Und das lässt sich nur durchsetzen oder dagegen lässt sich nur vorgehen mit Administration, die man meistens umgehen kann, oder mit brutaler Gewalt. Davon sind wir glücklicherweise noch ein Stück weg. Also das ist das Ökonomische. Sozialismus ist parasitär, lebt vom Kapitalstock, der geschaffen wurde. Jeder Kollektivismus lebt davon, notwendigerweise. Und zweitens, Unternehmer schaffen es immer wieder, den Menschen das Leben trotzdem erträglich zu machen. Jetzt kurz unsere Werbeeinblendung. Sie müssen nicht bezahlen dafür, dass Sie mir zuhören, aber Sie können es. Und das gilt natürlich für alle audiovisuellen Angebote auf diesem Kanal. Und wir würden uns freuen, wenn Sie das tun. Und wie das funktioniert, das sehen Sie direkt auf der Plattform, auf der Sie gerade zuhören, direkt darunter. Das ist das alles beschrieben. Doch zurück zum Thema. Es gibt, und das wird mit wachsendem Kapitalstock, wachsendem Vermögen, wachsendem Wohlstand immer wichtiger, Es gibt natürlich noch die andere Seite. Und die andere Seite sind sozusagen die Köpfe der Menschen, ist das Denken der Menschen. Und da es wirtschaftlich scheinbar keine schlimmen Folgen hat, wenn in Preismechanismen eingegriffen wird, wenn in Eigenverantwortung eingegriffen wird und das ja für viele Menschen auch super bequem ist, haben wir natürlich eine starke geistige Hinwendung zu wenigstens schwachen Formen des Sozialismus und des Kollektivismus. Leute finden es ganz gut, dass das so ist, dass der Preis doch dass der Staat doch die Preise regelt für bestimmte Sachen, dass er mehr Eigentum hat, zum Beispiel Wohneigentum. Das ist doch viel besser, wenn es der Staat hat, denken vor allem die, die schon drin wohnen. Irgendwann verfällt es dann, aber bis dahin ist es ganz gut, soweit. Und da kommen nicht irgendwelche Konkurrenten um die Wohnung, die vielleicht mehr zahlen wollen. Nein. Das funktioniert alles ganz gut. Das ist sozusagen eine geistige Stimmung. Und dann kommt ein nächster Effekt bei der geistigen Bewertung dieser ganzen Sache dazu, dass es unwahrscheinlich viele Menschen schon immer gibt, die anderen Menschen gern sagen wollen, wie sie leben sollen. Das betrifft auch viele Intellektuelle, viele Meinungsbildner, Journalisten, was auch immer. Nun würde ich sagen, das kann sogar moralisch geboten sein, kann okay sein, dass man andere Leute versucht zu überzeugen. Von dem, was gut und richtig ist, auch für die anderen selbst. Kann ja sogar altruistisch sein, das so zu tun. Aber das Gefährliche ist, dass diese Menschen glauben, sie haben damit ein Recht, den Staat, also das ein Machtinstrument dafür, zu missbrauchen für kollektive Entscheidungen. Sie unterwerfen sich denen vielleicht sogar teilweise. Also ich halte nicht sehr viel von dem Argument, Wasser predigen und Wein trinken. Wasser predigen, wenn es auch Wein gibt, kann bescheuert sein, auch wenn die Leute selber Wasser trinken. Ja, es geht gar nicht so sehr um das eigene Verhalten, sondern es geht darum, dass es überhaupt eine sehr unsympathische sowieso, aber gefährliche Tendenz ist, andere Menschen zwingen zu wollen, so zu leben, wie ich das für richtig halte. Für das, was sie verkaufen, sei es ihre Arbeitskraft, sei es irgendwas anderes, genau so viel zu nehmen, wie ich oder wie die Mehrheit oder wie die politischen Entscheidungsträger glauben, dass es richtig ist. Das ist gefährlich. Und das ist die langfristig gefährliche Tendenz neben, und jetzt kommen wir zu den langfristigen Gefahren, neben natürlich der wirtschaftlichen Tendenz. Kein Preismechanismus funktioniert nach einiger Zeit sozialistischer Eingriffe immer noch gut. Er funktioniert immer schlechter. Und es wären deshalb viele Ressourcen nicht optimal eingesetzt. Sie werden nicht so eingesetzt, dass sie den Menschen, die freiwillig zahlen würden, den größten Nutzen bringen. Diese Verzerrungen werden natürlich auch wieder ausgenutzt von Unternehmern und damit irgendwie gedämpft, gemildert oder zumindest noch nutzbringend umgewandelt. Aber langfristig tritt hier ein großer Wohlstandsverlust ein. Und dieser Wohlstandsverlust ist aber so wenig spürbar, dass es lange trotzdem noch funktioniert. Und er kann ja immer noch mit Gerechtigkeitsüberlegungen übertüncht werden. Ja, ist doch besser, es geht allen nur halb so gut, als wenn es einigen so widerlichen Typen so gut geht. Und so denken viele Leute. Und all das zerstört Kapitalstock, zerstört Kapital. Das ist nicht, wie viele glauben, Kapital weg, Kapitalismus weg, super. Das ist was Gefährliches, und zwar für alle. Weil wir alle auf einem großen Kapitalstock sozusagen leben. So leben, wie wir leben. Doch etwas anderes ist noch gefährlicher als dieser wirtschaftliche Effekt, der eintritt. Und das ist der Verfall von Unternehmertum und Eigeninitiative. Es gibt sie immer noch, das ist super. Und es wird sie vielleicht doch immer geben, aber es wird immer mehr Menschen gewinnen die Überzeugung, dass das ganz schlecht ist, selber was zu versuchen, selber was zu machen, selber anderen Menschen Angebote zu machen oder mit anderen zusammenzuarbeiten, irgendwas sich erstmal zu einigen, was man machen will. Nein, es ist besser, wenn jeder seinen Platz hat, der ihm zugewiesen wird. Und wenn er, wie wir jetzt in Berlin gehört haben, nur noch 12 Mal im Jahr Auto fährt. Ich fahre sogar weniger als 12 Mal im Jahr Auto, aber ich finde es trotzdem geradezu grotesk, so etwas zu fordern. Aber damit wird eine Mentalität, die sich immer weiter ausbreitet, aufgenommen. Und all das vor dem Bild, dass es natürlich den meisten noch sehr gut geht, das ist eine tatsächlich gefährliche Tendenz zum kollektivistischen Denken. Und man kann diesem Teil im Wesentlichen nur geistig begegnen, intellektuell. Und leider bin ich da zurzeit ziemlich pessimistisch, wenn ich die öffentliche Debatte in Deutschland, auch in anderen Ländern verfolge. Es gibt doch eine unglaublich starke Begeisterung, sich zu Kollektiventscheidungen hinzubewegen und sich denen auch oft freiwillig unterzuordnen. Und das ist etwas, was je länger Menschen im Sozialismus leben, immer stärker wird. Es gibt auch Gegentendenzen, glücklicherweise allgemein, unglücklicherweise für die Menschen, die da leben müssen. Aber natürlich werden sich wirtschaftliche Missstände immer weiter ausbreiten. Aber das geschieht langsam, das geschieht schleichend. Und viele derer, die Meinung machen, haben tatsächlich die Möglichkeit, dem weitgehend zu entgehen. Und deshalb ist es auch so lohnend, jetzt werde ich sogar noch etwas deklamatorisch, so lohnend, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen und immer wieder zu zeigen, hier ist ein Einfallstor für Kollektiventscheidung, das nicht nur wirtschaftlich falsch ist, sondern das auch Menschen immer stärker zu Objekten macht von Subjekten. Dass sie immer stärker zu Instrumenten in den Händen anderer macht. Sozialismus ist deshalb abzulehnen, weil er es auch deshalb abzulehnen, weil er alle Menschen zu Instrumenten in den Händen anderer macht. Weil er alle Menschen immer stärker zwingt, für die Interessen anderer zu handeln. Und dabei ist es egal, ob das die Mehrheit, die Minderheit ist. Es ist meistens vermittelt durch sehr starke Interessengruppen. Natürlich muss im Sozialismus sehr, sehr, sehr viel mehr von Interessengruppen getan werden, um ihr Stück vom Kuchen, vom sich verkleinernden Kuchen zu bekommen. All das mag in Deutschland für viele, die jetzt hier zuhören, weit weg sein, aber man kann die Phänomene überall sehen. Absurd wird es dann besonders, wenn dann das, was schiefläuft, auch noch dem Kapitalismus zugeschrieben wird. Aber das ist ein anderes Thema. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Also, Sozialismus funktioniert leider ziemlich lange mit relativ viel Zustimmung. Deshalb braucht er auch oft relativ wenig repressive Apparate. Braucht sie auch. Und darüber wollte ich heute mir ein paar Gedanken machen, warum das eigentlich so lange funktioniert. Und es gibt wirtschaftliche Gründe. Sozialismus ist parasitär, er braucht Kapitalstock auf. Und es gibt moralische, geistige Gründe. Menschen fühlen sich oft leider sehr wohl und nicht nur, weil sie es nicht erkennen, was mit ihnen passiert, sondern auch, weil sie es wirklich gut finden, dass ihr Leben reguliert wird und dass sie das Gefühl haben, anderen Menschen auch noch was vorschreiben zu können. Und damit, mit diesem etwas pessimistischen Ausblick, verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal.